Also wir haben es vorhin in der Bibellesung gehört, der Elia ist dort eigentlich in einer heftigen Krise gsi, oder heute würde man vielleicht sagen, er hatte eine Depression gehabt. Und ich glaube, Krisen sind etwas, was wir alle mehr oder weniger kennen. Und ich glaube, die gute Nachricht ist, dass wir Menschen die unglaublichsten Sachen auch aushalten können, mit den tiefgehendsten Krisen können fertig werden. Und ich finde es erstaunlich, wie resistent das Gott uns im Hinblick auf das erschaffen hat. Vielleicht denkst du jetzt gerade, hey stopp, es gibt aber auch Menschen, die zerbrechen an so persönlichen Krisen. Warum ist das so? Warum geht der Int mit einer Krise scheinbar locker um? Wird scheinbar fertig damit und jemand anderes zerbricht daran. Ich habe das Gefühl, dass wir in unserer heutigen Zeit ein Krisen nicht wirklich gewohnt sind. Vielleicht denkst du jetzt so, hey, du hast gar keine Ahnung, in was für Krisen ich mich befinde oder was für Krisen ich schon durchgemacht habe. Und gleich glaube ich, wenn du noch nie eine Hungersnot erlebt hast, wenn nicht ein Grossteil von deinen Kindern schon vor 3 Jahren gestorben ist, oder du nie in Krieg hast müssen oder Krieg nie erlebt hast, dann gehörst du zu einer kleinen Minderheit der Menschheitsgeschichte. Generationen vor uns, die haben sich mit solchen Krisen konfrontiert gesehen und haben wohl oder übel damit müssen umgehen oder müssen lernen umgehen. Und ich will damit unsere Krisen, unsere persönlichen Herausforderungen nicht kleinreden, weil ich glaube, sie haben das Potenzial, uns an unsere Grenzen zu bringen. Aber ich möchte heute mit euch anhand von Elia ein paar Punkte angucken, wie dass wir vielleicht mit so Krisen umgehen können. Und wie, dass wir es vielleicht schaffen, die zu überwinden und nicht daran zu zerbrechen. Der Elia ist mir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten extrem zu einem Vorbild geworden in dieser Hinsicht. Weil ich habe mich tiefer gerne mit ihm beschäftigt für ein Projekt, das ich gemacht habe für mein Studium. Und habe dann auch jetzt gerade letzten Freitag noch meine Ethik-Ausarbeitung abgegeben, zum Thema Suizid. Und schon vor Wochen, als ich gewusst habe, dass ich heute Morgen hier predigen darf, ist mir irgendwie das Thema Umgang mit Krisen aufs Herz gekommen. Und ich bin überzeugt, dass heute Leute da sind, die sich aktuell vielleicht auch so in einer Krise befinden. Ob jetzt das aufgrund von der globalen Krise durch Corona ist oder durch persönliche Herausforderungen. Und ich möchte zum Anfang zuerst heute ein bisschen die Umstände angucken, die vor der Krise geherrscht haben bei Elia. Israel war in einer Hungersnot. Seit 3 Jahren hat es nicht mehr geregnet. Es war trocken hier. Und dann bekommt Elia den Auftrag von Gott, zum König Ahab zu gehen. Der Elia folgt und befiehlt dem König, ganz Israel auf dem Karmel zu versammeln, zusammen mit den 450 Propheten von Baal und den 400 Propheten von Göttin Aschera. Wir kennen die Geschichte. Der Elia fordert die 450 Propheten zum Duell raus. Und er sieht den Gott, der mit Feuer antwortet, das ist der wahre Gott. Und er lädt den Baalspropheten den Vortritt. Die fangen an, vom Morgen bis zum Mittag rufen sie ihren Gott an, rufen sie Baal, erhöre uns. Und dabei sind die um den Altar gehüpft und tanzen. Und wenn ich die Geschichte so gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, der Elia, der ist wahrscheinlich hat gute Laune gehabt. Und es war vielleicht sogar ein bisschen schadenfreudig. Weil, als die dann am Mittag ankam und da ging noch um den Altar tanzen und gerufen haben und einfach nichts passiert ist, hat er angefangen, sie zu verspotten. Er hat gesagt, hey, ihr müsst einfach Leute rufen. Vielleicht ist der Baal einfach beschäftigt. Vielleicht ist er auch gerade nicht daheim oder irgendwo auf Reisen. Vielleicht schlaft er einfach auch rum und ihr müsst ihn aufwecken. Und das Lustige daran finde ich eigentlich, dass die Propheten vom Baal wie auf die Herausforderung oder die Provokation reagiert haben. Weil es steht, sie haben dann angefangen, Leute zu rufen. Sie haben sich sogar angefangen zu ritzen. Und ich stelle mir die ganze Situation irgendwie auch komisch vor, die dort geherrscht hat. Aber irgendwie eben habe ich auch den Verdacht, dass der Elia den Gefallen hatte an dem, wie es gelaufen ist, an diesen Ereignis. Weil, wenn wir dann sehen, wo er dann anfängt, verspottet er eigentlich die Baalspropheten noch weiter. Weil er befiehlt, dass 12 Krüge geholt werden insgesamt mit Wasser, wo sie über das Opfer lösen, über den Altar, über das Holz. Bis der Altar eigentlich völlig durchtränkt war. Und ich habe gedacht, der Elia, der ist schon einmal voller Glauben. Weil einerseits ist es noch etwas, darauf zu vertrauen, dass Gott Feuer schickt. Aber es ist noch einmal eine andere Liga, zu glauben, dass das noch brennen wird, nachdem dass er noch Wasser darüber gelöst hat. Und ich glaube, damit hat der Elia eigentlich die Baalspropheten auf das Gröbste verspottet. Und ich wage auch fast zu behaupten, dass eigentlich im Volk niemand mehr daran gelobt hat, dass das wird brennen und dass der Elia mit seinem Gott als Sieger vom Platz wird gehen. Im Gegenteil, die meisten haben wahrscheinlich gedacht, hey, der Elia, der hat jetzt irgendwie schon einen Dachschaden erlitten in dieser Zeit. Dem ist vielleicht die ganze Trockenheit schon nicht so gut bekommen. Aber auf eindrückliche Art und Weise offenbart sich Gott dem Volk Israel und zeigt, wer das der wahre Gott ist. Der Elia handelt danach extrem schnell. Er fordert das Volk auf, Propheten vom Baal gefangen zu nehmen und bringt sie an Bach Kishon und lässt sie dort umbringen. Und also denkt so nach dem Erlebnis auf dem Karmel, nachdem das Gott sich so eindrücklich offenbart hat, ist doch der Elia irgendwie so am Höhepunkt von seinem Leben gewesen. Er ist mit Gott auf der Erfolgswelle gewesen. Und es scheint, dass die 3 Jahre, als er auf der Flucht war, als er sich versteckt hat, als er sicher auch durch schwierige Zeiten gegangen ist, es scheint, dass sich die 3 Jahre gelohnt haben. Und jetzt wird alles anders. Aber ist es wirklich so gewesen? Weil irgendwie scheint die Geschichte und der Bibeltext, den Danny vorhin gelesen hat, nicht übereinzustimmen. Und ich habe mich so gefragt, was ist in der Zwischenzeit passiert, dass der Elia von seinem Höhepunkt, von seiner Erfolgswelle, an den Punkt kommt, wo er sagt, hey, ich will eigentlich nur noch sterben. Weil zwischen diesen Ereignissen liegen nur ein paar Tage. Und die Umstände, die zu dieser Krise geführt haben, haben wir vorhin gehört in diesem Bibeltext. Die Königin Isabel scheint nicht mit auf dem Karmel zu sein, wieso auch immer, weil der Ahab, ihr Ehemann, erzählt ihr, was passiert ist. Und wer jetzt denkt, jetzt kommt die Isabel auch zur Vernunft, und erkennt, dass Yahweh, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs, der wahre Gott ist, der täuscht sich gewaltig. Weil sie ist ziemlich erbost ab dieser Nachricht, dass der Elia die Baalspropheten umgebracht hat. Und sie lädt ihm ausrichten, dass sie das Gleiche mit ihm machen wird. Sie gibt sich nicht geschlagen, sondern sie tritt als selbstbewusste Frau auf, wo ihre Ziel eiskalt verfolgt. Und wo der Elia die Nachricht überkommt von Isabel, ist er schon in der Stadt, wo Isabel auch war. Und er reagiert in dem, dass er fürchtet, dass er flüchtet. Er hat Angst gehabt und ist um sein Leben gelaufen. Und ich habe so gedacht, hey, Elia, seine Reaktion ist doch irgendwie schon sehr erstaunlich. Plötzlich hat ihn die Angst um sein Leben gepackt. Und ohne lang zu überlegen, ist er geflohen. Erst gerade noch hat Elia mit Hilfe von Gott aufgezeigt, dass die Götter von Isabel ja keine Macht haben. Und jetzt, wo sie sich auf die Götter beruft, hat er plötzlich Angst und flieht. Und er ist eigentlich um den gleichen Punkt wie schon die letzten 3 Jahre. Er ist auf der Flucht. Er ist geflüchtet bis zur Stadt Beersheba, wo nicht mehr auf israelitischem Boden war, sondern in Juda. Dort lädt er auch noch seine Diener zurück und läuft die ganze Tagesreise weit in die Wüste. Und dort setzt er sich dann so unter einen Ginsterstrauch. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich einfach ein bisschen Schatten gebraucht hat. Und es scheint, dass erst zu diesem Zeitpunkt der Elia eigentlich wirklich realisiert, was in den letzten Tagen passiert ist. Er hat Gottes Macht und Eingriffen auf eindrückliche Art und Weise erlebt, befindet sich auf einer Erfolgswelle. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich vielleicht selber gewisse Vorteile erhofft hatte. Dass er selber gedacht hat, hey, wenn Gott sich auf die Art und Weise wird offenbaren, dann stehe ich dann auch besser da. Weil er ist ja noch der einzigste Prophet war, der übrig geblieben ist. Aber sicher hat er sich erhofft, dass jetzt alles anders wird. Und dass Israel oder der König sich neu auf Gott beruft und Gott als wahren Gott anerkennt. Aber er hat die Rechnung ohne die Königin gemacht. Und so ist er eigentlich völlig vom einen Tag auf den anderen von seinem Höhepunkt im Leben zu seinem Tiefpunkt gekommen. Völlig entmutigt und wahrscheinlich auch am Ende von seiner Kraft ist er dann in der Wüste gehockt und hat sich eigentlich nur noch gewünscht, dass er sterben kann. Jeglicher Lebenswille in ihm ist erloschen. Und es scheint auch, dass er all die Sachen, die Unterrichtsstunden mit Gott, all das, was er mit Gott erlebt hat, in den letzten 3 Jahren, gerade am Bach Krit, in Zarpat oder eben auch auf dem Karmel. Es scheint, dass er das wie vergessen hat. Dass sein Blick nur noch auf den eigenen Umständen ist. Und nicht mehr auf das, und er hat seinen Blick wie auf Gott ausgerichtet. Und auch die Feststellung, dass er gar nicht besser ist als seine Väter, lädt er darauf schließen, dass er eben entmutigt war. Er hat sich erhofft, dass er erfolgreicher ist als seine Vorfahren und dass er das Volk, die Israeliten, von dieser Baalsanbetung wegführen kann und zurück zu Gott bringen. Aber auch ihm ist das nicht gelungen und er ist entmutigend angehockt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, funktionieren wir in Krisen nicht genau gleich wie der Elia? Wie schnell geht es, dass wir vergessen, was wir mit Gott erlebt haben? Oder dass wir Gott vergessen in unseren Krisen und irgendwie nur noch auf unsere Umstände schauen, auf unser Problem, auf das, was uns Angst macht, was uns Sorgen macht. Und selbst wenn wir Sachen erlebt haben mit Gott, wie der Elia, wo vielleicht nur mal ein paar Tage zurück sind, sind wir doch manchmal in Gefahr, dass wir auch das vergessen. Erschöpft und entmutigt lädt sich der Elia her und schläft ein. Aber zum Glück ist ja die Geschichte an diesem Punkt noch nicht fertig. Sondern wir können sehen, wie das der Elia aus dieser Krise rauskommt. Und ich möchte das mit euch zusammen angucken, wie das der Elia schafft, aus dieser Krise rauszukommen und was ihm zu neuer Lebensenergie verhilft. Und ich glaube, an dieser Geschichte sehen wir drei so wesentliche Punkte, wie oder was Elia geholfen hat. Und ich glaube, der erste Punkt ist Ehrlichkeit. Es ist der Fakt, dass der Elia ehrlich mit sich selber ist und dass er ausspricht, wie es ihm geht. Und ich glaube, dass das auch für uns, für unsere persönlichen Krisen, wie so der erste Punkt ist, dass wir uns selber eingestehen, dass wir in einer Krise sind. Dass wir ehrlich sind zu uns selber, weil oftmals wollen wir es ja selber gar nicht wahrhaben. Und es gibt ja auch das Sprichwort, Erkenntnis oder Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Und ich glaube, das ist in diesem Bezug auch eine Wahrheit. Damit wir aus einer Krise rauskommen, müssen wir ehrlich zu uns selber sein. Aber wir dürfen auch ehrlich gegenüber Gott sein. Und vielleicht können wir sogar ehrlich gegenüber Mitmenschen sein. Ich finde es erstaunlich, wie ehrlich der Elia dort eigentlich vor Gott kommt und sagt, hey, nimm mein Leben, ich will nicht mehr weiterleben. Er ist offen und ehrlich vor Gott, spricht das aus, was er auf dem Herz hat und schüttet einfach sein Herz so bei Gott aus. Und ich bin mir bewusst, dass wir in unserer heutigen Zeit, in unseren Gottesdiensten oftmals nicht wirklich so einen Raum für Klage haben, einen Raum für Sachen, wie wirklich auch so vor Gott zu bringen. Und ich glaube, dass das durch das, dass wir gegen das Gefühl haben, wir Christen müssen gegen gute Laune haben, es muss uns gegen gut gehen, weil wir ja Gott haben. Und es ist ja auch eine Wahrheit, dass wir Gott auf unserer Seite haben. Aber wenn wir das anfangen zu leben, dann nimmt das auch unsere Theologie ein. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann glaube ich, kommt ein ganz anderes Bild von Gott in den Sinn. Weil wir hier Gott, der weiss, wie mit Leid und Schmerzen umgehen. Und mir erstaunt es, ging um mich eben, wie ehrlich Propheten zum Teil vor Gott sind. Wie ehrlich, dass der David vor Gott war. Aber auch bei Jesus sehen wir, wie ehrlich, dass er vor Gott war. Und ich glaube, dass die Ehrlichkeit und die Aufrichtigkeit gegenüber Gott mein nächster Schritt sind für innere Heilung. Bei Elia, wie auch bei Jesus, erkennen wir, dass sie ihre Situation vor Gott gebracht haben. Aber wie der Weiterverlauf dann auch in seiner Hand gelegt hat. Also der Elia hat vor Gott gesagt, hey, ich will nicht mehr leben, nimm du mein Leben. Aber er hat sich nicht selber das Leben genommen, sondern er hat den Wunsch geäussert und hat das einfach vor Gott gelegt und hat auch damit seinen Wunsch, aber auch sein Leben in die Hände von Gott gelegt. Und auch Jesus äußert in der Nacht vor der Kreuzigung den Wunsch, dass doch der bittere Kelch an ihm vorbeigeht, wenn es irgendwie möglich ist. Er betont aber auch, dass nicht sein Wille soll geschehen, sondern der Wille von Gott. Und ich glaube, weiter können wir auch ehrlich, oder können wir Menschen suchen, die wir vertrauen, können ehrlich sein zu denen und können auch denen unser Herz ausschütten. Weil ich glaube, dass Teilslied Halbslied ist. Und so glaube ich, dass Ehrlichkeit wie ein erster Schritt ist, für unsere Krise rauszukommen. Und der nächste Punkt sehe ich beim Elia da drin, dass er sich Zeit lädt. Er hat nicht das Gefühl, sofort um ihn müssen weiterzugehen, sondern er gönnt sich zuerst auf einmal eine Runde Schlaf. Er kommt nach diesen ereignisreichen Tagen zur Ruhe. Und das Erstaunliche ist, dass Gott selber ihm dabei hilft, dass er sich erholen kann und dass er neu zur Kraft kommt. Weil wir lesen, dass Gott einen Engel geschickt hat, der ihm Brot und Wasser gebracht hat. Der Elia hat gegessen und um ihn geschlafen. Und es hat sich wiederholt, der Engel ist nochmal gekommen und hat ihm zu essen gebracht. Und ich glaube, allzu oft haben wir doch selber oder vielleicht auch unser Gesellschaftsgefühl oder der Anspruch an uns, dass wir sofort um ihn weitermachen. Dass wir sofort weiterlaufen wie davor. Und damit beroben wir uns selber die Möglichkeit, neu zu Kräften zu kommen. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben. Und wir haben, glaube ich, auch ständig die Angst, irgendetwas zu verpassen. Und das habe ich auch gerade so in der letzten Woche irgendwie eindrücklich gesehen. Also wir sind in den Lockdown gekommen. Und irgendwie hat sich meine Agenda geleert. Das ist wie, plötzlich hat man 7 Abend in der Woche Zeit gehabt. Und er, vom einen Tag auf den anderen, jedenfalls hat sich so angefühlt, ist die Agenda um mich voll gewesen. Mit alltäglichen Sachen und nicht nur mit denen, sondern man hat ja dann all das, wo wir in der letzten Woche nicht machen konnten, auch noch das Gefühl hatte, das müssen wir jetzt nachholen. Aus Angst, man hätte irgendetwas verpassen können. Aber an dieser Geschichte von Elia sehen wir, dass Gott selber immer Erholung geschenkt hat. Er hat sich Zeit genommen zur Erholung. Und Gott gibt uns die Zeit zur Erholung, wenn wir in einer Krise sind. Ich glaube, die Frage ist vielmehr, geben wir uns selber die Zeit. Nehmen wir uns die Zeit, für uns zu erholen. Und damit meine ich nicht, dass wir einfach da liegen, im Selbstmitleid ertrinken, was ja manchmal auch Gefahr ist bei solchen Krisen, dass man sich eben nur um sich selber dreht. Aber ich meine damit, dass wir halt vielleicht einen Gang zurückschalten, dass wir uns Erholung gönnen, dass wir zu neuer Kraft kommen. Und beim Elia sehen wir ja auf eindrückliche Art und Weise, was das bewirkt hat. Er hat 2-mal geschlafen, 2-mal gegessen und war dann 40 Tage und 40 Nächte unterwegs gewesen, bis er beim Berg Horeb ist angekommen. Und das sehe ich dann so ein bisschen als dritten Punkt an, um aus einer Krise rauszukommen. Der Mut, zum Vorwärts zu gehen. Der Elia hat sich auf die Reise gemacht, war 40 Tage unterwegs gewesen, ohne eigentlich zu wissen, was genau hergeht. Er ist ins Unbekannte gegangen. Er hat auch nicht wirklich gewusst, auf was er sich einlädt. Aber er hat den Mut gehabt, alles zurückzulassen. Er hat den Mut gehabt, das, was hinter ihm war, einfach zu lassen und vorwärts zu gehen. Und ich glaube, so ist eine Krise auch gegen eine Chance. Sie beinhaltet die Chance, dass wir einen Neuanfang machen können. Oder die Chance, dass wir Sachen loslassen können, dass wir Neues wagen können. Und oftmals ist es doch auch so, wie bei Elia, dass es schlussendlich war. Eine Krise beinhaltet die Chance, Gott auf eine andere, auf eine neue Art zu erleben. Und ich wünsche mir, dass wir in Krisen, ging um mich an den Punkt kommen, wie der Elia, wo wir uns fragen, was will Gott mir vielleicht durch die Krise sagen? Gibt es Sachen, die ich vielleicht zurücklassen muss? Sachen, die ich vielleicht schon viel zu lange mit mir einfach mitschleppe und es jetzt so der Punkt ist, dass ich das zurücklassen kann, damit ich vorwärts gehe? Und schlussendlich auch die Frage, will mir Gott vielleicht in dieser Krise neu begegnen? eine neue Begegnung mit ihm schenken, so dass ihn vielleicht anders, tiefer und näher darf kennenlernen. Ich möchte noch ans Herz legen, dass Kapitel 19 oder noch besser Kapitel 17 bis 19, wo die Geschichte von Elia drin ist, mal durchzulesen am Stück. Ich persönlich finde das eine von den faszinierendsten Geschichten in der Bibel, wo wir sehen können, wie Gott mit Menschen unterwegs ist und wie Gott Menschen durch Krisen, durch schwierige, herausfordernde Zeiten führt, aber dass es dann eben auch beinhaltet, dass sie Gott auf eine neue, auf eine andere Art kennenlernen dürfen. Natürlich könnte man sich auch fragen, warum ist der Elia überhaupt in die Krise gekommen? Und es gibt auch Ausleger, die sagen, dass der Elia in die Krise ist gekommen, weil er einfach eigenmächtig gehandelt hat. Weil wir lesen nie davon, dass Gott ihm den Auftrag hat gegeben, die Baalspropheten umzubringen. Es kann sein, dass der Elia dort in der Hitze vom Gefecht überreagiert hat und vielleicht voreilig und unüberlegt gehandelt hat. Aber eigentlich ist es für mich nicht so zentral, warum er in die Krise ist gekommen, sondern für mich ist es zentral, was hat er daraus gemacht oder wie ist er eben aus dieser Krise rausgekommen, was hat er gelernt. Und egal, ob du dich vielleicht aktuell in einer Krise befindest oder nicht, so glaube ich, können wir viel aus dieser Geschichte mitnehmen. Wir können lernen, was es heisst, in so einer Krise zu überleben. So einer Krise zu überstehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so in einer Krise bist, dass du nicht die Krise, die Probleme im Vordergrund stellst. Und egal, ob es vielleicht, eben, wie ich schon gesagt habe, die aktuelle globale Krise ist, die dir Angst macht, ob es persönliche Schicksalsschläge sind, die du erlebt hast, ob es eine Ehekrise ist oder vielleicht wirtschaftliche Herausforderungen sind, die dich entmutigen, die dir Kraft rauben. Aber ich wünsche mir, dass du den Mut hast, ehrlich zu dir selber zu sein, dass du dich Gott anvertraust und dir auch mit Menschen suchst, wo du mit ihnen darüber kannst reden, die dich unterstützen, die dich begleiten. Aber auch, dass du dir selber Zeit lässt und Zeit gibst, damit du schlussendlich neu zur Kraft kommst und auch darfst vorwärts gehen. Ich wünsche dir, dass du Mut hast, um alte Sachen, die du nicht mehr brauchst, einfach zurückzulassen. Dass du das Gott abgibst. Weil ich glaube, dass das oftmals so Sachen sind, die wir einfach mitschleppen und die uns wie Kraft roben. Und vielleicht schlussendlich uns schneller auch in so eine Krise bringen, weil wir noch Kraft aufwenden müssen, um das auch noch mitzuschleppen. Und schlussendlich wünsche ich dir, dass du parat bist für die neuen Sachen, die nach einer Krise kommen. Und in allererster Linie wünsche ich dir, dass du in herausfordernden, schwierigen Zeiten, in Krisen, Gott an deiner Seite darfst erleben. Und dass du ihn durch das auch neu dürfen und näher darfst kennenlernen. Amen. Bevor dass wir dann noch in eine Lobpreiszeit reingehen, habe ich es auf dem Herzen einfach